Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte einer Familie in Deutschland, die 5 Generationen überspannt, die sehr bewegend ist, weil sie auch immer wieder von Ausgrenzung und Diskriminierung geprägt ist. Es ist die Geschichte von Abena Adomako. Ihr Urgroßvater war der erste Schwarze, der die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat. Das war 1897, also noch zu Kaiserzeiten. In den 20ern hat er sich gegen Rassismus engagiert und musste später unter den Nazis sehr leiden. In einer Ausstellung kann man sich in Berlin gerade auf die Spuren der Familie begeben. Das machen wir heute Vormittag auch hier. Guten Morgen, Frau Adomako.
Guten Morgen, Herr Wiese.
In dieser Ausstellung im Schöneberg-Museum sind auch einige Bilder aus Ihrem Familienalbum zu sehen. Eins, das haben wir hier, es zeigt Ihren Urgroßvater Mandenga Diek zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern. Vielleicht können Sie dieses Bild beschreiben.
Ja, auf dem Bild sieht man, ich würde sagen, ein deutsches Wohnzimmer, ein typisch deutsches Wohnzimmer aus den 20er Jahren, das beschreibt eine Sonntagstafel, Kaffeekuchen und in Zwirn gekleidet mein Urgroßvater Mandenga Diek, seine Frau Emilie Wiedelinski dazu und die beiden Töchter, meine Omi Erika und ihre Schwester Dorothea. Und das, denke ich, ist ein Bild, das man in verschiedenen Familienalben sicherlich finden kann in der Form. Das ist für die Zeit entsprechend.
Ja, eine richtig schöne Kaffeetafel auf jeden Fall. Man möchte sich eigentlich dazu setzen. Und es wirkt aber ein bisschen auf mich wie Großbürgertum eigentlich.
Großbürgertum, also, ja. Mein Großbürgertum, würde ich sagen, dass mein Großvater ist von einer Adelsfamilie aus Kamerun eingereist nach Deutschland, erst über Hamburg und dann irgendwann in Danzig gelandet. Sollte eine Ausbildung als Mediziner machen, hat dann aber eine handwerkliche Ausbildung gemacht als Schuster, ist davon aber auch weg und dann hat er sich als Kolonialwarenhändler selbstständig gemacht und dadurch auch großes Ansehen bekommen und ich denke auch entsprechend so das Einkommen gehabt, um gut bürgerlich leben zu können.
Auf den Spuren der Familie Diek, so heißt seine Ausstellung im Schöneberg-Museum in Berlin. Diese Ausstellung stellt die Familiengeschichte meines Gastes Abena Adomako in den Mittelpunkt. Ihr Urgroßvater Mandenga Diek wurde in Kamerun geboren und hat 1897 als erster Schwarzer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, um es genau zu nehmen, die deutsche Reichsangehörigkeit. 6 Jahre vorher war er in Hamburg angekommen und eigentlich wollte er gar nicht auf Dauer in Deutschland bleiben. Sie haben gesagt, sein Plan war, Medizin zu studieren. Was hat dazu geführt, und dann wieder zurückzugehen nach Kamerun, was hat dazu geführt, dass er dann hier tatsächlich geblieben ist?
Er hat in Hamburg auch eine erste Familie gehabt, eine Frau mit einer Tochter, die auch Erika heißt, wie meine Omi. Und die Beziehung hat nicht gehalten und da war es noch nicht gleich Ziel, wieder zurück nach Kamerun zu gehen. Er wollte dann noch was anderes lernen, was er dann getan hat. Und in dem Strom sozusagen hat er sich dann entschieden, von Hamburg nach Danzig zu gehen.
Und für diese erste Ehe war es natürlich wichtig, dass er die Reichsbürgerschaft bekommen hat. Und das war, muss man natürlich sagen, damals keine einfache Sache. Und das ist tatsächlich nur sehr wenigen Menschen aus Kamerun zum Beispiel gelungen, diese Staatsbürgerschaft zu bekommen. Konnten Sie irgendwie recherchieren? Haben Sie Anhaltspunkte, wie er das geschafft hat?
Also es liegt bei ihm sicherlich daran, dass er aus einer gutbürgerlichen Familie auch aus Kamerun kam und ein freundlicher und beliebter Mensch war. Und in dem Zusammenhang wurde der Antrag bewilligt. Und es ist aber auch so, dass das auch eine große Ausnahme war, weil auch die Deutschen dann sagten, sie möchten nicht zu viele afrikanische Menschen haben, die die Staatsbürgerschaft bekommen.
Sie haben gesagt, er ist dann nach Danzig, also mit der Ehe hat nicht ganz funktioniert. Er ist nach Danzig. Wie war da seine Ankunft? Wie ist er da aufgenommen worden?
Also er ist so eingestiegen, dass er dann das Handwerk des Schusters erlernt hat, um etwas zu tun, was ihm persönlich auch wohl Spaß gemacht hat. Aber im Rahmen seiner Tätigkeit wurde er auch stereotypisch von seinen Lehrmeister ausgenutzt und musste dann im Schaufenster sozusagen zur Schaustellung sein Handwerk ausüben, wie es auch zu dieser Zeit oft üblich war. Es gab ja Menschenzoos und Zoos, wo Menschen ausgestellt wurden, und in dem Kontext wurde auch mein Urgroßvater ausgestellt, und da hat er dann aber diesen Betrieb verlassen und sich dann halt, um zu überleben, halt ein anderes Handwerk ausgesucht, den Handel mit den Kolonialwaren.
Tabak war, glaube ich, dann
Tabak war da der große Verkauf, und durch den Verkauf von Zigarren, Zigarillos und auch der Waren hat er in der Gesellschaft, auch dort in Danzig, wieder großes Ansehen bekommen und ging halt ein und aus, auch bei den hohen Herren. Und war auch deshalb, als er wieder einmal mit der Familie, dann mit der neuen Familie, mit meiner Omi, ihrer Schwester und seiner Frau ausreisen wollte nach Kamerun, eingeladen worden und hat vorgesprochen mit dem Antrag. Dieser wurde aber dann unter der Bedingung gestellt, dass er Werbung macht für die dann schon verlorenen Kolonien. Also Und da hat er gesagt, dass er das nicht tun kann, weil er halt auch natürlich für Gleichbehandlung schon sich engagiert hat im Afrika-Verein, der damals auch gegründet wurde von einigen Menschen. Und dieser Aufenthalt hat dazu geführt, dass er in Folge an einem Schlaganfall gestorben ist, weil ihn das sehr aufgeregt hat und er vielleicht dort dann auch trotz der freundlichen Einladung dann nicht mehr so freundlich entlassen wurde.
Behandelt worden ist. Vielleicht gehen wir noch ein kurzes Stück zurück, weil ich finde das interessant. Sie sagen ja, er war angesehener Teil der Gesellschaft. Das heißt, wie war sein Leben? Also was für Informationen haben Sie? Wie hat sich sein Leben damals dargestellt in dieser Danziger Gesellschaft?
Also es war auf jeden Fall so, dass seine Frau eine typische Hausfrau war, die Emilie, dass meine Omi und ihre Schwester in guten Schulen waren, im Lyzeum waren, auf dem Weg halt auch zum sogenannten heutigen Abitur mit den Plänen zu studieren. Und das ist natürlich auch in der Zeit dann unterbunden worden. Sie mussten die Schule verlassen, mussten dann privat irgendwie unterrichtet werden. Und ansonsten gab es normalen Alltag. Er hatte einen kleinen Laden und den hat er bewirtschaftet und auch direkt beliefert. Und wie gesagt, deshalb hat auch Eintritt in die hohen Häuser gehabt.
Und diese Arbeit für den Afrika-Verein, den Sie angesprochen haben, also Afrikanischer Hilfsverein, so hieß es ganz genau, gegründet 1918. Was hat sich dieser Verein alles zur Aufgabe gesetzt?
Ja, dieser Afrikanische Hilfsverein war eigentlich, so wie Menschen das tun, die sich finden, die vereinzelt auch leben, sich verbinden, um sich untereinander zu unterstützen in rechtlichen Fragen, in Wohnungsfragen, auch Ausreisefragen in dem Fall. Es gab einige Menschen, die auch gerne zurück wollten nach Kamerun. Dafür haben sie gesorgt, Geld gesammelt, sich unterstützt. Und eine ganz große Sache war, es gab auch den Herrn Dibobe, der zu dieser Gemeinschaft gehörte, die vorantreibende Person war, um in der Gemeinschaft eine Petition einzureichen. Sie nennt sich auch die Dibobe-Petition. Und die haben sie auch beim Reichskanzleramt eingereicht, um für Anerkennung, Gleichberechtigung zu werben, weil sie halt Diskriminierung erfahren haben und natürlich sehr überrascht waren über Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung, Diskriminierung, schlechte Nachrichten, weil sie natürlich im Umkehrschluss die Erfahrung haben, wie die weißen Menschen, wie die Deutschen in Kamerun behandelt werden, sie als mit einem offiziellen Ticket sozusagen mit der Wörmann-Linie, die ein Handelsunternehmen, ein sehr großes Handelsunternehmen war, nach Deutschland kam und natürlich den gleichen Respekt erwartet haben, angepasst sozusagen, integriert, ihren Alltag gelebt haben, aber trotzdem diskriminiert worden.
Und Herr Dibobe ist auch eine interessante Geschichte, muss man erzählen. Der war der erste schwarze Zugführer in Deutschland und
in Berlin.
In Berlin, genau. Und ist hier, glaube ich, die U2, also
genau,
eine der U-Bahnlinien.
Genau, das Schlesisches Tor, die Strecke, genau. Es geht da jetzt ein bisschen weiter, aber ja.
Gefahren, genau. Und ja, da gab es eben diese Petition, für die sich auch Ihr Großvater eingesetzt hat oder Urgroßvater. Und Ihr Großvater, über den sprechen wir gleich, er hat sich da auch eingesetzt, auch in diesem Verein. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Kommunikation ist ja damals ganz anders gelaufen. Da war Vernetzung ja auch viel schwieriger, ne? Also, keine Ahnung, der eine war in Berlin, der andere war in Danzig. Das ging ja nicht ebenso, ne?
Ja, es ist so, dass viele gerade der Menschen, die aus dem Kreis meines Vaters kamen, er kam ja auch mit dem König Duala Mangabell, der Königsfamilie, da kam auch ein Bruder mit, er kam mit seinem Bruder. Es gibt da eine Aqua-Linie, also ein Aqua ist ein Name aus Kamerun. Hm. Und die kamen alle aus ähnlichen Kreisen und dadurch wusste man natürlich auch, wo einander zu finden ist. Ne?
Da war die Vernetzung dann ein bisschen einfacher. Deutschlandfunk Kultur, Abinado Marco hat hier gerade erzählt, wie ihr Urgroßvater Mandenga Diek als erster Schwarzer zu Kaiserzeiten die deutsche Reichsangehörigkeit bekommen hat. Von seinem Leben als anerkannter Kaufmann in Danzig Anfang des letzten Jahrhunderts. Wie er sich schon damals für die Gleichberechtigung von Schwarzen gegen Rassismus eingesetzt hat. Und dann sind die Nationalsozialisten an die Macht gekommen und sie haben gerade schon von der Situation erzählt. Er wollte eigentlich nach Kamerun ausreisen, da sind ihm aber Bedingungen gestellt worden. Er sollte ein bisschen Werbung machen für das Kolonialwesen sozusagen. Das wollte er nicht. Wie hat sich da der Alltag Ihrer Familie verändert dann in dieser Zeit? Weil vorher haben wir ja gehört, waren Sie eigentlich angesehener Teil der Danziger Gesellschaft?
Ja, es war natürlich dann immer auch ein Suchen nach Menschen, die einem noch wohlgesonnen sind oder waren, weil die Geschwister mussten die Schule verlassen. Er hat auch natürlich Beeinträchtigungen in seinem Geschäft erlebt und mussten sich zurückziehen, zu späterer Zeit dann natürlich auch verstecken, gerade die Emilie und meine Tante Dorothea, die bis kurz vor Kriegsende 45 in Danzig geblieben sind. Es war nicht schön, die Menschen haben sich verloren. Meine Tante selber ist ja auch in der Zeit zweimal knapp dem KZ entkommen, der Sterilisation entkommen. Und es waren schwierige Zeiten. Und mein Urgroßvater, wie gesagt, ist durch die Aufregung bei dem Vorsprechen auf dem Amt dann auch an den Folgen gestorben. Und somit waren dann die drei Frauen auch allein.
Schrecklich. Ihre Großmutter Erika, die hat dann 1938 geheiratet. Und zwar Louis Brody, ihren Großvater. Ein schwarzer Filmschauspieler, der für die UFA vor der Kamera stand. Was wissen Sie über ihn?
Ja, sein richtiger Name ist Louis Brody Mbebe. Jetzt kommt es selber schon. Mbebe Mpesa. Sein Künstlername ist Louis Brody und er hat in jungen Jahren, mit so Mitte 20, angefangen, sich sowohl als Ringer als auch als Schauspieler durchzuschlagen. Hat immer in seiner ganzen Karriere Stereotypen spielen müssen. die ihn selber natürlich nicht begeistert haben,
das
aber
ist so
das
der
Überleben,
Böse quasi,
das,
oder?
Den Bösen, ich sag mal immer in Anführungszeichen, den Wilden, den Bösen, Menschen, den Teufel, in Anführungszeichen, alles in Anführungszeichen, um ja Klischees zu wiederholen. In dem Zusammenhang hat er aber auch in den 1920er Jahren ein eigenes Theaterstück geschrieben, das nennt sich Sonnenaufgang im Morgenland, das auch in Berlin sogar aufgeführt wurde in Ballhaus Klims, in der Uran, in der Hasenheide, und hat dort versucht, Dinge zu verarbeiten, wie die Stereotype, aber auch das Traditionelle und das Alltägliche. Er hat an unzähligen deutscher Kolonialfilme mitgewirkt und aber auch an Spielfilmen.
Er musste natürlich dann auch mitwirken. Ich meine, wir müssen uns natürlich wieder ein bisschen kurz in den Kopf reinrufen, dass das eben zur Nazi-Zeit dann gewesen ist. Er durfte tatsächlich weiterarbeiten, weil er in der Zeit, ich habe da auch einen Ausschnitt aus einer Filmzeitung gefunden, Filmwelt hieß sie, allerdings schon von 1922. Und da stand dann eine markante Erscheinung, groß und muskulös, Filme wie Der Mann ohne Namen und Die Herrin der Welt haben ihm zu einer großen Popularität verholfen, sodass er heute zu den gesuchtesten Filmschauspielern Berlins zählt. Also er hatte tatsächlich einen Namen, musste aber diese stereotypen Rollen spielen. Das hat ihn aber dann wahrscheinlich trotzdem während der Nazi-Zeit auch ein bisschen gerettet.
Ja, das Interessante ist natürlich, wie Sie eben schon vorgelesen haben, er war auch sehr hoch dotiert, also er hat fast die gleichen Gehälter bekommen wie so die weißen Hauptdarsteller, die deutschen Bekannten, war viel gebucht, und wir müssen sagen, und das ist auch immer die große Frage, wie hat meine Familie die Nazi-Zeit überlegt, und das ist genau der Grund. Er war Grund dafür, dass meine Omi mit ihm auch in die Branche reinkam und dann, wie ich vorhin schon sagte, auch in meine Großtante Dorothea, die in den letzten Kriegsjahren nach Deutschland geflüchtet ist, dort Unterschlupf gefunden haben. Und natürlich war das auch nur die Versicherung, dass sie außerhalb in Ruhe gelassen wurden, weil sie hatten natürlich entsprechende Papiere, und das war mehr oder weniger eine Verpflichtung zum Überleben.
Das zeigt aber auch wirklich diesen Wahnsinn, ne? Nochmal wieder. Also eigentlich ihrer Großtante drohte die Zwangssterilisation, haben sie gerade beschrieben, und dann nur aufgrund dieser Kontakte zur Filmindustrie auf einmal hat man sie da in Ruhe gelassen, weil irgendwie ihr Großvater da ein wichtiger Bestandteil dieser Filmindustrie gewesen ist.
Ja, das mit der Zwangssterilisation und auch das Arbeiten einmal auf der Werft, das war noch in der Zeit in Danzig. Da war es so, dass die sogenannten Kettenhunde sie an der Straße abgefangen haben und abgeführt haben. Und da muss man dann auch sagen, weil sie vorab auch gefragt haben, wie war der Alltag. Es gab natürlich trotzdem die Menschen auch in der SA waren, Menschen, die mitbekommen haben, dass ihr das widerfahren ist und sie einmal sozusagen entkommen lassen haben oder befreit haben. In der zweiten Situation gab es einen Menschen, der sich gesagt hat, er schaut jetzt mal aus dem Fenster, und wenn er sich dann umdreht und sie ist nicht mehr da, dann ist sie halt nicht mehr da. Mhm. Also da sah man schon auch die Ambivalenz von einigen Menschen in der Zeit oder auch Freundschaften, die sich verpflichtet gefühlt haben, in der SA zu sein, aber nicht ganz überzeugt waren von dem Gedankengut damals. Und ja, und so sind alle in der Branche gelandet, haben dann auch über 45 hinaus dann noch Shows gemacht und musiziert, und die Folge, ja, so ist auch die Ausstellung im Museum entstanden. Die Pinguinbar in Berlin war ein Ort, der von ihnen eröffnet wurde, von Carla Kinger hieß er, mein Großvater Louis Brody, und in ein Herrn Gambi und Kuh, das waren drei Herren, die die Bar aufgemacht haben. Das Lustige daran ist, dass ich selber in jungen Jahren in die Pinguinbar gegangen bin und ich wusste, dass es eigentlich der Ursprungsname, die Uridee von meinen Urvätern ist. Ja.
Deutschlandfunk Kultur, Abena Adomako hat uns von ihren Großeltern erzählt, Mandenga Diek und Louis Brody, die sich in den 20er Jahren schon des letzten Jahrhunderts als schwarze Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt haben. Ihre eigene Lebensgeschichte hat 1962 begonnen, da wurde sie in Berlin-Tempelhof geboren. Wie war das in Ihrer Kindheit? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht als schwarze Berlinerin?
Also erstmal war ich eine ziemlich glückliches Kind in einer diversen Familie, wo sich immer viel getan hat, wo viele Menschen die sogenannten Landsleute auch getroffen haben. Das hat natürlich schon von Anfang an eine große Diversität gebracht. Wir sind in Tempelhof gewesen. Mein Großonkel hatte dort einen Garten. Das war natürlich auch schön, ein bisschen näher an der Natur, so als Stadtkind. Ansonsten habe ich mich grundsätzlich sehr wohl gefühlt als Kind, aber trotz alledem auch vereinzelt, weil zu meiner Zeit gab es nicht so viele schwarze Menschen. Ich hatte meinen Bruder, der natürlich immer noch mit dabei war, wenn es ins Schwimmbad ging oder in den Park oder zum Rodeln, Schlittschuhlaufen, was wir alles gemacht haben, alles mitgemacht, gerne gemacht. Und
weil
aber
Sie einfach
trotzdem,
zusammen die Sachen gemacht haben oder weil er dabei sein musste, um...
Nein, natürlich nicht immer zusammen. Ich wollte nur damit sagen, dass mein Bruder und ich als schwarze Menschen oft allein gestellt waren in der weißen Mehrheitsgesellschaft unter den Kindern, weil es nicht so viele davon gab. Und natürlich haben wir vieles, jeder und jeder für sich getan. Ich wollte nur sagen, was unser Feld war. Und mir war es unangenehm, ins Schwimmbad zu gehen. Mir war es unangenehm, später auch als die Pubertät anfing, auszugehen, weil doch immer ein großes Augenmerk auf mich war, was auch Stereotype natürlich produziert hat. Sexismus natürlich in der Pubertät, Ablehnung vom Schwarzsein an sich, Anfassen in den Schwimmbädern, auch die Nähe zu schwarzen Menschen zu vermeiden, sich zu fragen, warum kommt sie und geht in die Sonne, das braucht sie doch nicht. Lauter solche Dinge sind kleine Sticheleien, die natürlich auch wehtun. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch liebe Freunde gehabt und mich überall bewegt. Aber ein ausgrenzendes Gefühl gibt es bis heute im Alltag. Immer wieder.
Sie haben ja auch eine Zeit als Au-pair in London gelebt und gearbeitet. Ich glaube 1980 ist das gewesen. Wie war denn da die Erfahrung? War das ähnlich oder ist Ihnen dort anders begegnet worden?
Also London war für mich eine große Erleichterung. Da war ich, wie gesagt, 18 Jahre alt, mittendrin und in der Pubertät oder im Frauwerden und war, das muss ich ehrlich sagen, in der ersten Zeit befremdet wegen meiner Unauffälligkeit. Mhm. Ich habe etwas gemerkt, was anders ist und natürlich war es das, weil sich sowohl die schwarzen Menschen, andere People of Color, weißen Menschen überhaupt nicht darum gekümmert habe, wie ich aussehe, was ich anhabe, wie ich spreche oder was ich tue, weil es dort einen ganz anderen historischen Alltag hat. Schwarze Menschen waren dort in der Zeit immer auch Engländerinnen, British, per se. Bis heute ist es ja in Deutschland immer noch kritisch zu sagen, ich bin eine schwarze Deutsche, das gilt nicht per se. Und in London war es so, dass ich manchmal gefragt wurde, wo ich herkäme. Dann war die Antwort, ich komme aus Berlin, Deutschland. Und das war Punkt. Und da wurde nicht nachgefragt, wie bis heute leider auch, und es geht ja vielen aus meiner Community so, dass sie immer noch gefragt werden, dass, oder es auch gesagt wird, das kann ja nicht sein, oder ja, aber wo wirklich, ich meine, das hören sie wahrscheinlich von verschiedenen schwarzen Menschen oder werden ihnen das erzählen. Es gibt nicht diese Akzeptanz, dass schwarze Menschen auch deutsche Menschen sein können. Und da kommen wir auf den Punkt, was ist mit Migrationshintergrund beschrieben wird, dass bis zur zweiten, dritten Generation, die habe ich längst überschritten. Ja. Also ich habe das nicht mehr und viele andere auch. Und von daher möchte ich mich ganz einfach als Deutsche bezeichnen können. Die Frage ist dann auch immer, warum Afrodeutsch, warum schwarze Deutsche? Ich denke, das ist über die Jahrzehnte jetzt auch ein Statement geworden und auch eine Verinnerlichung der Chance, zwei Sachen in sich zu leben. Trotz der deutschen Sozialisierung bezeichne ich mich grundsätzlich als deutsche Person, wie auch andere.
Und um nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was Sie quasi damit meinen, was Sie erlebt haben in Deutschland. Sie wollten eigentlich auch Optikerin werden. Ihnen ist aber aufgrund Ihrer Hautfarbe davon abgeraten worden.
Ja, abgeraten, beziehungsweise hatte ich nicht die Chance, das zu tun. Im Familienkreis gab es eine Freundin bis heute, die Optikerin ist, mit der ich auch viel Zeit verbracht habe. Ich war in ihrem Laden, habe mitgewerkelt und fand den Beruf toll und wollte das dann werden. Und sogar in ihrem Bekanntenkreis, auch Menschen, die mich kennen, haben abgewägt und gesagt, ja, es ist noch nicht Zeit, dass schwarze Hände in einem weißen Gesicht rumfummeln beziehungsweise arbeiten. Das war natürlich ein Schock für uns beide, auch und für mich insbesondere, hat mir dann aber auch gezeigt, dass meine Berufswahl auch wohl bedacht und ausgedacht sein
muss. Ja, aber unfassbar wirklich für einen jungen Menschen. Man hat da irgendwie einen Beruf, den man gerne ergreifen würde und dann wird einem vielleicht mit besten Absichten, aber allein das tut ja trotzdem weh, gesagt, nee, die Gesellschaft ist jetzt vielleicht nicht so weit.
Ja, das war so. Und Ähnliches hat sich natürlich auf dem Arbeitsmarkt abgespielt. Sie hören ja, ich spreche gutes Deutsch und ich schreibe auch gute Bewerbungstexte. Ich habe mich beworben. Der Name ist nicht immer ganz als afrikanischstämmig zu erkennen. Habe mich dort beworben, vorgestellt, komme dorthin, Tür geht auf, man sieht mein Gesicht und dann höre ich schon lautes Getuschel, anstatt man dann leise tuschelt. Da steht eine schwarze Person, noch freundlich ausgedrückt. Es wurde natürlich das N-Wort benutzt. Und da habe ich dann automatisch Absatz kehrt gemacht. Manchmal habe ich dann noch was eingegeben. Das sind so Erfahrungen, die natürlich wehtun.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Abinado Marco, Mitbegründerin der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. 1985 hat sie diese Initiative ins Leben gerufen. Was war damals der konkrete Anlass?
Ja, zur Richtigkeit, ich habe sie nicht ins Leben gerufen. Ich war Mitbegründerin, ich war Teil der ersten Zusammenkünfte von schwarzen Menschen in Deutschland und diese Initiative ist entstanden durch einen Aufruf von Audre Lorde, Dichterin, Aktivistin, die in diesen Zeiten unterrichtet hat als Professorin an der Uni und schwarze Menschen gefragt haben, ob es eine schwarze Community in Deutschland, Berlin gibt und sich dann die zwei, drei, die in ihrer Seminar waren, angeschaut haben und gesagt haben, gibt es eigentlich nicht. Die haben sich auf den Weg begeben. Die haben dann meine Omi Erika, ihre Schwester Dorothea gefunden über Astrid Berger, eine Freundin der Familie, und ein Buch geschrieben erstmal, das Buch Farbe bekennen.
Um eben auch diese Geschichten sichtbar zu machen von schwarzen Deutschen, was eben auch eigentlich nicht vorkam, ne?
Ja. Und das ist ein Buch, da sind die Protagonistinnen nur Frauen. Und diese Arbeit hat im Endeffekt auch noch dazu geführt, dass es die Initiative Schwarze Menschen gab. Es gab noch ADEFRA, Afrodeutsche Frauen als Vereinigung. Diese beiden Vereinigungen haben dann aktiv über die Jahrzehnte bis heute politische Arbeit geleistet, Empowerment. Wir haben selbst Menschen angeworben, auf der Straße angesprochen, Flyer gedruckt und sind durch die Straßen gelaufen und haben versucht, uns zu vergrößern. Der wichtigste Punkt für uns war am Anfang, uns zu empowern und zu bilden. Weil die Bildung, das deutsche Bildungssystem gibt keine schwarze deutsche Geschichte zum Beispiel her. Und deshalb ist auch die Ausstellung im Museum Tempelhof so wichtig, weil sie einen Teil davon beschreibt. Die Historie des Kolonialismus und so weiter. Wir haben über amerikanische, britische Arbeit, historische Aufarbeitung zu unserer deutschen Aufarbeitung gefunden. Das heißt, es gibt ein großes Manko im deutschen Bildungssystem. Daraus ist auch der Black History Month entstanden, der auch angelehnt ist an den Black History Month, der alljährlich in Amerika stattgefunden hat, im Februar, den ganzen Februar. Und so haben wir uns und die Mehrheitsgesellschaft einbezogen und das auch bis heute.
Eben seit 1985 aktiv. Wie weit würden Sie denn sagen, sind Sie jetzt mittlerweile gekommen? Also wenn Sie sagen, es fehlt aber eigentlich immer noch in den Geschichtsbüchern, auch heute in den Schulen, wo eben auf diesen Teil der deutschen Geschichte eingegangen wird.
Was fehlt, ist eine Aufarbeitung von Schulbüchern, sozialwissenschaftlichen Büchern mit den Perspektiven und vor allen Dingen mit der Historie, auch aus der schwarzen deutschen Geschichte in Afrika beziehungsweise der weißen Geschichte in Afrika, die Zeit der Besetzung afrikanischer und auch asiatischer Länder findet immer nur in einem Dreizeiler statt, sage ich mal, weil immer gesagt wird, es ist eine kurze Zeit gewesen. Diese kurze Zeit war aber sehr dramatisch und sehr brutal und nachhaltig. Es wird immer betont, dass Franzosen, Engländer, Holländer, Belgier viel länger ihre Kolonien hatten und so weiter. Damit überschatten die anderen Länder die Grausamkeit der Deutschen. Und so war sowohl sozialwissenschaftlich, also in Ausbildung, für Lehrerinnen, Psychologen, Sozialarbeiterinnen fehlt auch dieser Aspekt und so gleich auch zu setzen mit den Erfahrungen jüdischer Menschen. Jüdische Menschen sind in der Nazizeit verfolgt worden, aber auch schwarze Menschen, wie ja auch erzählt durch meine Großtante Dorothea, finden aber keine große Erwähnung. Und es gibt da etwas, das erwähnt werden muss, weil die Deutschen in Afrika natürlich ziemliches Unheil
Und zum einen hat man eben die Zahlen, Opferzahlen, aber letztlich ist ja Geschichte, sind immer die Geschichten von Menschen, in diesem Fall eben ihrer Familie. Die Geschichte kann man sich jetzt aktuell im Museum in Schöneberg anschauen. Da kommen ja auch viele Schulklassen hin und sehen sich das an. Was für Reaktionen haben Sie da erlebt? Wie läuft da der Austausch ab, wenn man eben so konkret auf einmal auf eine Familiengeschichte gestoßen wird?
Also für die Jugendlichen kann ich nicht sprechen. Das Museum Schöneberg hat ja extra ein Jugendmuseum. Da werden diese Workshops, Seminare, Führungen gemacht. Ich höre, dass es ein großes Feedback gibt, dass es angefragt wird auch von Schulen und Jugendlichen. Es gibt da eine Rallye durch die Ausstellung. Es werden müssen Fragen beantwortet werden, aber es werden natürlich auch viele Fragen gestellt. Was ich persönlich sagen kann, die Ausstellung hat eine sehr große Anerkennung und Sichtbarkeit bekommen in den Medien und auch im Publikum. Sie ist jetzt auch nochmal verlängert worden bis zum 15. Oktober. Die Besucherzahlen sind groß und die Anerkennung der Art der Ausstellung, der Sensibilität. Wir haben diversitätssensible Sprache mit eingebracht. Wir haben ein Glossar mit eingebracht. Wir haben es kurz und knapp gehalten, weil der Raum auch nicht so gut ist. Aber diese kurze und Knappheit soll wohl sehr informativ sein. Ich hatte jetzt am Wochenende auch wieder zwei Führungen, so auch mein Bruder Royer de Marco. Und ich glaube, dass das Interesse und das Wissen darum liegt auf der Hand, auch ich habe eine Tochter, die ist 24, die hat mir ebenfalls in der Schule erzählt, dass es da auch schon einen Manko gab.
Das Interessante ist, Ihre Tochter, 24 Jahre, wie erlebt die das heute? Also Sie haben vorhin aus Ihrer eigenen Jugend geschildert, dass Sie sich oft eben allein gefühlt haben oder es diese Stiche gab. Heute ist ja die Community größer geworden. Hat sich dadurch auch was verändert oder für Ihre Tochter etwas verändert?
Ja, meine Tochter ist ja wie von anderen Freundinnen Kind und die haben auch Kinder und wir sind mehr geworden. Es werden mehr schwarze Menschen, sind mehr schwarze Menschen da. Natürlich auch Menschen aus dem Ausland zugereiste, aus afrikanischen Ländern. Meine Tochter hat einen viel diverseren Schulalltag und Alltag an sich durch die Steigerung der Diversität in unserer Stadt insbesondere. Und hat deshalb nicht ganz so dramatische Vereinzelungsgefühle natürlich, aber auf jeden Fall natürlich Rassismuserfahrung.
Das Krasse
sowohl
ist,
im Kindergarten, na, im Kindergarten nicht, da war es sehr international, in der Grundschule und auch Oberschule und natürlich auch Fremdbezeichnungen wie das N-Wort zum Beispiel, das da auch ganz selbstverständlich verwendet wurde. Und aber dadurch, dass sie nicht alleine in der Schule war, aber oder zu dritt vielleicht sogar in der Klasse Mehrheit oder People of Color in der Mehrheit, nicht in der Mehrheit sein, in Mehrzahl waren, lebt es sich natürlich auch anders.
Das Krasse, ich glaube, eine Lehrerin gab es mal, die ihrer Tochter oder Ihnen als Mutter Förderunterricht für Deutsch als Fremdsprache empfohlen hat, ne?
Genau, Deutsch als Fremdsprache. Eins meiner Traumata. Meine Tochter ist eingeschult worden, hat sie gesehen und war durch meine Präsenz der Meinung, dass das Kind natürlich nicht perfekt Deutsch sprechen kann und dazu Förderung braucht, hat mich mehrmals zu Hause angerufen, sozusagen belästigt nach Feierabend und hat gesagt, meine Tochter wäre wieder nicht beim Unterricht gewesen und das benötigt sie doch. Und da habe ich gesagt, gute Frau, hören Sie mich sprechen, hören Sie meine Tochter sprechen, was möchten Sie? Mein Kind kommt nicht, Gott sei Dank gab es dafür keine Maßnahmen, aber das habe ich natürlich nie durchgezogen.
Wahrscheinlich haben Sie nicht genug Berlinert.
Vielleicht habe ich das nicht. Ja, nein, es war sehr unhöflich.
Ja, Abena Adomako muss immer wieder schlucken, wenn man von solchen Erfahrungen hört. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, nochmal vielleicht auf diese Ausstellung hinzuweisen. Wer in Berlin ist oder in der Nähe von Berlin lebt, im Schöneberg-Museum kann man die sich noch angucken bis zum Oktober auf den Spuren der Familie Diek. Und ich bedanke mich heute Vormittag, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Familiengeschichte gegeben haben.